ARD.
Die Ukraine hat sich mit den USA auf ein Rohstoffabkommen verständigt. Die Hälfte des Geldes soll für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden. Langfristige Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine sind nicht vorgesehen. Russland bereitet einem Medienbericht zufolge einen Austausch von Kindern mit der Ukraine vor. Die Hamas soll sich mit Israel über eine Fortsetzung des Gaza-Abkommens geeinigt haben. Israels Luftwaffe bombardiert wieder Syrien und den Libanon. Und jüdische Siedler beanspruchen Gebiete, die eigentlich unter palästinensischer Zivilverwaltung stehen. Hallo, ich bin Juliette Groß. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Frühupdate zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die wichtigste Nachricht aus der Ukraine heute früh lautet, die ukrainische Regierung hat sich mit US-Präsident Trump geeinigt, gemeinsam die ukrainischen Rohstoffe zu vermarkten. Auf NDR Info hat dazu Moderatorin Liane Kossmann mit unserem Korrespondenten in Kiew, Peter Sawicki, gesprochen. Zunächst wollte sie wissen, was genau in dem Abkommen steht.
Also ganz grundsätzlich ist es eine Einigung, wenn man das Ziel, das grundsätzliche Ziel dieses Abkommens erstmal sich anschaut, zur Schaffung eines Investmentfonds für Wiederaufbau, so heißt es tatsächlich im Titelfeld. Und beide Staaten sollen Anteilseigner des Fonds werden und der Fonds soll Gewinne aus staatlich kontrollierten ukrainischen Rohstoffen bündeln, beziehungsweise den Gewinnen, die man aus diesen Rohstoffen gewonnen hat, also Öl, Gas und die oft besprochenen zuletzt seltenen Erden. Und die Ukraine soll 50% ihrer eigenen Gewinne aus diesen Rohstoffen in diesen Fonds einzahlen. Und dieses Geld soll dann umgekehrt in die ukrainische wirtschaftliche Entwicklung reinvestiert werden. Das sind zunächst einmal die wichtigsten Eckpunkte.
Drinstehen in diesem Abkommen sollen ja keine militärischen Sicherheitsgarantien von Seiten Washingtons. Das hatte ja die Kiew sich eigentlich gewünscht, auch darauf gepocht. Wenn das jetzt nicht kommt, ist das der Ausverkauf der Ukraine oder was kann die Ukraine mit dem Abkommen gewinnen?
Das ist tatsächlich eine Frage, die noch nicht ganz so beantwortet werden kann. Es gibt einzelne Stimmen, erste Kommentare zum Beispiel eines bekannten ukrainischen Ökonomen, eines früheren Politikers, Ministers, der das ungefähr so kommentiert hat, die Ukraine wird hier über den Tisch gezogen und dennoch sollte sie unterschreiben. Denn das sei nicht die drastischste Version dieses Abkommens, die kolportiert worden war. Denn es sind in der Tat auch kritische Passagen, für die Ukraine sehr nachteilhafte Passagen, jetzt nicht enthalten in diesem endgültigen Abkommen. Zum Beispiel muss die Ukraine keine Gewinne im Wert von 500 Milliarden Dollar dort einzahlen. Das ist zuvor kolportiert worden, dass die USA darauf gedrängt hatten. Aber in der Tat, feste militärische Sicherheitsgarantien sind darin auch nicht enthalten. Stattdessen, wie die ukrainische Zeitung Ukrainska Pravda schreibt, wollen die USA eine noch zu definierende Hilfssumme im Rahmen dieses Abkommens an die Ukraine überweisen. Also, wenn man so will, eine gewisse Verpflichtung der USA, sich hier zumindest am wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die USA damit ja ein Druckmittel gegenüber der Ukraine haben, beziehungsweise Einfluss auf die künftige Entwicklung, ohne eben diese festen Verpflichtungen militärischer Art, wobei die Ukraine wahrscheinlich hofft, dass man Letzteres dann noch bilateral über das Abkommen hinaus zusammen vereinbaren kann.
Ja, aber die Frage wird ja erstmal bleiben, sind die USA ein verlässlicher Partner, wenn Trump jetzt erstmal bekommt, was er will? Wie viel Ungewissheit schwingt da jetzt auch weiter mit für die Ukraine?
Es ist in der Tat ungewiss, auch in der Hinsicht, weil einige Passagen des Abkommens, von dem, was man zumindest da zusammenstellen kann bisher, auch einige offene Fragen noch lassen. Zum Beispiel, welcher Anteil genau an die USA gehen wird am Fonds. Also letztlich auch die wirtschaftlichen Eckdaten, die finanziellen Eckdaten, da wird man tatsächlich sehen, wer da wie viel davon profitiert. Und Sie haben es gesagt, also Donald Trump, ob der ein verlässlicher Partner, selbst wenn es hier ein unterzeichnetes Dokument geben sollte von beiden Seiten. Das könnte am Freitag passieren. Da gibt es von der ukrainischen Seite noch keine Bestätigung, aber Donald Trump hat das angekündigt. Man kann davon ausgehen, dass das dazu kommen könnte Ende der Woche. Aber man hat ja in der Vergangenheit schon gesehen, dass Donald Trump sich ja auch nicht scheut, bestehende Verträge und Abkommen wieder aufzukündigen. Und hinzu kommt, auch das wurde ja erwähnt, die veränderte Haltung, um es mal so zu formulieren, der USA jetzt in den Vereinten Nationen gegenüber der Ukraine. All das ist ja eher ein Zeichen dafür, dass man es hier nicht mehr wirklich mit einem Partner auf Augenhöhe zu tun hat.
Diese Entwicklung in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, Herr Sawicki, was macht all das mit den Ukrainern, die ja jetzt seit 30 Jahren tagtäglich, man muss es ja sagen, um ihr Überleben kämpfen?
Also ich habe das Gefühl, ein wenig rückt das Land in diesen Tagen noch mal stärker zusammen. Einerseits aufgrund des Jahrestags vor 2 Tagen des Großangriffs Russlands. Vor 3 Jahren hat die Großinvasion ja begonnen. Und auch angesichts dessen, dass die USA ja schrittweise, wie man sieht, abrücken von der Ukraine und sich stärker auf Russland zu bewegen, da rückt man noch mal näher zusammen, auch anhand der Verbalattacken gegen den Präsidenten Volodymyr Zelensky. Selbst die Personen, die ihm nicht wirklich wohlgesonnen sind, haben sich gewisserweise mit ihm solidarisiert. Und man geht ja so pragmatisch wie möglich mit der Situation um und hofft, dass man am Ende ein irgendwie akzeptables Ergebnis dann mit Blick auf einen Waffenstillstand, mögliches Friedensabkommen für sich erreichen kann und dass man zumindest als Land souverän bleiben kann. Das ist, glaube ich, derzeit das oberste Ziel hier in der Ukraine.
Das war Liane Kossmann im Gespräch mit Peter Sawicki. Und im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gibt es heute früh noch eine weitere Meldung. Russland bereitet der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge einen Austausch von Kindern mit der Ukraine vor. 16 Kinder aus der Ukraine sollten nach Russland geholt und 10 Kinder mit Verwandten in der Ukraine zusammengeführt werden. Nach ukrainischen Angaben wurden während des Krieges mehr als 19.500 Kinder nach Russland oder in von Russland besetzte Gebiete verschleppt. Die Ukraine bezeichnet dies als Kriegsverbrechen. Wenden wir jetzt den Blick in den Nahen Osten. Israel und die Hamas haben nach Angaben der Islamistenorganisation und israelischen Medienberichten zufolge eine Einigung über die ins Stocken geratene erste Phase des Waffenruheabkommens erzielt. Die geplante Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen, die Israel vor einigen Tagen ausgesetzt hat, solle zugleich mit der Übergabe von Leichen israelischer Geiseln erfolgen, teilte die Hamas mit. Ein israelischer Regierungsvertreter bestätigte der Nachrichtenagentur AP die Vereinbarung, nannte aber keine weiteren Details. Außerdem hat Israels Luftwaffe wieder Syrien und den Libanon bombardiert. Angriffe gab es unter anderem südlich von Damaskus und in der südlichen Provinz Daraa. An mehreren Orten sollen auch Panzer über die Grenze gerollt sein. Im Libanon gab es Tote bei Drohnenangriffen. Israel spricht von Attacken auf militärische Ziele, die die nationale Sicherheit bedroht hätten. Syriens neuer Präsident al-Shara fordert den sofortigen Abzug der israelischen Truppen. Und jüdische Siedler beanspruchen inzwischen auch Land in Gebieten, die eigentlich unter palästinensischer Zivilverwaltung stehen. Auch aus diesen Gebieten werden inzwischen Menschen vertrieben. Jan-Christoph Kitzler hat sich einen Fall zwischen Bethlehem und dem Toten Meer angesehen und erklärt die Hintergründe.
Wer wissen will, wie der Raum für Palästinenser im Nahen Osten immer kleiner wird, kann sich ein paar historische Prozentzahlen vor Augen führen. Mit dem UN-Teilungsplan von 1947 wurden 55% des Mandatsgebietes Palästina dem entstehenden jüdischen Staat zugesprochen. Seit dem ersten arabisch-israelischen Krieg mit seinen Eroberungen gehören dem Staat Israel 77% der Fläche. Vom seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland, also dort, wo eigentlich mal ein palästinensischer Staat entstehen sollte, kontrolliert Israel seit den Oslo-Verträgen 61% komplett, die sogenannten C-Gebiete. Doch auch in der restlichen Fläche findet Vertreibung von Palästinensern statt. Unterwegs mit Dror Etkes, dem besten Kenner der aus palästinensischer Sicht schrumpfenden Räume. Mit seiner kleinen israelischen NGO vergleicht er Luftbilder, aber immer wieder auch ist er unterwegs. Hinter Bethlehem geht es durch atemberaubende Landschaften in die Wüste Richtung Totes Meer. Wir schauen nach Südwesten und wir sehen ein paar Gebäude, die von Palästinensern genutzt wurden bis zum 7. Oktober. Von hier wurden Palästinenser vertrieben in den ersten Wochen nach dem 7. Oktober. Und heute sehen wir, dass die Gebäude jetzt von Siedlern genutzt werden, die sie übernommen haben. haben und da einen Außenposten gegründet haben. Im Hintergrund sieht man zwei israelische Siedlungen, Tekoa und Nokdim. Die Siedler hier wollen ein zusammenhängendes Gebiet bis runter zum Toten Meer, sagt Dror Edges. Sie breiteten sich immer mehr aus, da seien die Palästinenser im Weg. Davon kann Murad Jadal ein Lied singen. Er ist Gemeindevorsteher von Al-Malha. 1400 Menschen leben hier, etwa 150 Familien. Und sie hatten hier Großes vor. Eine neue Straße führt auf den Berg zum Gemeindezentrum. Entlang des Weges sind Grundstücke abgesteckt, auf denen gebaut werden sollte. Rein rechtlich ist das unser Land und wir können hier machen, was wir wollen. Häuser oder Straßen bauen, das ist unser Land. Und aus israelischer Perspektive ist das B-Gebiet. Das heißt, Israel verwaltet das nicht, sondern die palästinensische Autonomiebehörde. In diesen Gebieten können wir uns entwickeln. Doch dann gab es eine Kampagne. In israelischen Medien stand, hier entstehe eine palästinensische Stadt in der Wüste. Rechtsextreme jüdische Politiker kamen, um das zu verhindern. Das offizielle Argument, hier war ein Naturschutzgebiet vereinbart. Seit über 7 Monaten gilt nun schon ein Baustopp, verhängt durch das israelische Militär, obwohl die Palästinenser hier die Verwaltungshoheit haben. Die Israelis kamen und haben den Bau gestoppt, den Bau neuer Straßen, Entwicklung, Gesundheitszentren. Schüler gehen hier 20 Kilometer bis zur Schule. Sie haben hier alles verboten und ein paar Häuser zerstört und bei ein paar haben sie mit der Zerstörung angefangen. Die zerstörten Häuser kann man sich ansehen und unten im Tal, im Naturschutzgebiet, sind jetzt israelische Siedler eingezogen und besetzen das Land. Dror Edges blickt in die Ferne und beschreibt, worum es hier geht. Das ist ein Kampf um die offenen Flächen. Wir sind nicht in den C-Gebieten, die Israel kontrolliert, wir sind in den B-Gebieten. Es ist ein Kampf um alles, was von Palästinensern im Westjordanland aufgebaut wird. Die Siedler, aber auch die israelische Regierung tun alles, um palästinensische Entwicklung zu verhindern und das palästinensische Gebiet so viel wie möglich zu schrumpfen. Und dann geht es darum, so viele Palästinenser wie möglich dazu zu bringen, das Westjordanland zu verlassen und in andere Länder zu ziehen. Seit dem 7. Oktober, dem Terrorangriff aus dem Gazastreifen, hat das zugenommen. Dror Edges hat dokumentiert, wie tausende Palästinenser seitdem vertrieben wurden, wie große Flächen nur noch für die radikalen Siedler zugänglich sind. Sie wollen das ganze Land. Für Palästinenser ist da immer weniger Platz.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Mein Name ist Juliette Groß. Vielen Dank fürs Zuhören.